ist Wirtschaft hoch 19, der Podcast zu Themen der Wirtschaft im Rhein-Sieg-Kreis.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen, lieber Marvin Höveler. Heute geht es um ein Thema, ohne dass das, was wir zwei hier machen, gar nicht möglich wäre.
In der Tat. Hallo, liebe Birgit, und ein liebes Hallo auch an all die fleißigen Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts nach draußen. Liebe Birgit, du hast absolut recht, denn ohne diese eine Sache wäre unser Podcast dann auch gar nicht möglich. Denn es geht in der heutigen Folge tatsächlich um das Thema schnelles Internet, sprich Breitband-Gigabit-Ausbau. Und das insbesondere hier im Rhein-Sieg-Kreis. Ein wichtiges Thema, nicht nur für Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern natürlich auch für alle weiteren Bevölkerungsteile hier.
Du, das habe ich auch gedacht. Das ist ja ein Thema, was wirklich für alle interessant ist. Und ich bin mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass uns diesmal auch nicht nur die Unternehmer aus den 19 Kommunen zuhören und Unternehmerinnen, sondern wie du sagst, es betrifft alle Menschen, es betrifft Schulen. Wir haben es in der Corona-Zeit gesehen, wie wichtig es ist, um die ganzen Digitalformate zu machen. Und ja, auch unser kleiner, schöner Podcast lebt von einem stabilen Internet, von einer stabilen Bandbreite, mit der wir dann aufnehmen können. Und du hast dann gleich mal zwei gute Gäste besorgt für die heutige Folge.
In der Tat. Und zwar das Thema schnelles Internet begleitet uns bei der Wirtschaftsförderung schon, ein gutes Jahrzehnt, kann man schon fast sagen. Und zwar angefangen schon 2014, 2015 haben wir die ersten Bemühungen gemacht und eine Abfrage gestartet bei den Kommunen, also bei den Unternehmen: Wie schnell ist denn euer Internet und kommt ihr damit überhaupt noch zurecht? Und das Ganze mündete tatsächlich darin, dass wir einen Förderantrag damals gestellt haben. Der wurde dann 2016 bewilligt. Das war unser sogenanntes Weiße Flecken-Programm, wo alle unterversorgten Adressen noch keine 30 Mbit zur Verfügung haben, an ein Breitbandnetz angeschlossen werden sollten. Und wenn man sich mal vorstellt, wir haben jetzt 2024, wir reden längst nicht mehr über Internetgeschwindigkeit von 30 Mbit. Also auch da die Definition, was als versorgt gilt und was nicht, hat sich in den letzten Jahren doch rapide geändert. Und ganz spannend ist, mein Kollege, der Simon Wisser, das ist ja unser beauftragter Gigabit-Koordinator, der die verschiedenen Breitband-Glasfaserprojekte hier bei uns im Kreisgebiet betreut. Den haben wir heute, als auch den Markus Pesch, den Wirtschaftsförderer der Stadt Lohma, die auch in vielen unserer Förderprogramme mitmachen. Und ich denke, dass wir mit den beiden wirklich ein sehr interessantes Austauschduo gefunden haben. Und ich bin wirklich auf die heutige Folge sehr gespannt.
Also ich glaube, da kannst du auch drauf gespannt sein, denn das ist genauso wie die Hörer. Das ist wirklich interessant, zum einen von der Wirtschaftsförderungsseite das zu hören und dann aber auch von Simon, der eben Koordinator für diesen Ausbau ist. Aber ich hole dich jetzt gerade noch mal ein bisschen rein und unsere Hörer in das Thema Fördermittel, denn du sagst, ihr habt auch einen Fördermittelantrag gestellt. Bei wem?
Tatsächlich beim Bund als auch beim Land. Ja. Es gibt mehrere Förderprogramme, auch in den vergangenen Jahren, wo sich, kreisfreie Städte, Landkreise, aber auch, kreisangehörige Kommunen drauf bewerben konnten. Das erste Programm, an dem wir teilgenommen haben, war das sogenannte Weiße Flecken-Programm, sprich alle Adressen, die noch keine 30 Mbit in Download hatten. Dann haben wir uns noch beteiligt am Sonderaufruf Gewerbe, wo es konkret darum geht, planerisch rechtlich ausgewiesene Gewerbe- und Industriegebiete ans Glasfasernetz anzuschließen. Ja. Und jetzt ganz neu tatsächlich, da haben wir den Förderbescheid letztes Jahr im Dezember bekommen, ist das sogenannte Graue Flecken-Programm. Das wird unser größtes Programm tatsächlich werden. Der Unterschied zum Weiße Flecken-Programm liegt darin, dass wir nicht mehr über eine, ich nenne es mal, in die Jahre gekommene Technologie geht, sprich nicht mehr Glasfaser bis zum Verteilerkasten, sondern tatsächlich Glasfaser bis ins eigentliche Gebäude hinein, womit man eben nochmal deutlich schnellere Internetgeschwindigkeiten erzielen kann. Und da haben wir letztes Jahr im Dezember, wie gesagt, den Förderbescheid bekommen, dass wir weitere über 7000 Adressen im Kreisgebiet erschließen können. Und da rechnen wir tatsächlich mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 76 Millionen Euro. Das ist schon ein Batzen. Deswegen, das ist unser größtes Projekt. Darauf freuen wir uns. Und genau, es läuft dann immer so ab, dass wir einen Antrag beim Bund stellen. Früher war das immer so, dass man sich einfach nur, ich nenne es mal, sich dazu anmelden musste. Beim Grauen Fleckenprogramm war es tatsächlich so, dass es jetzt auch einen Wettbewerb gab. Sprich, da wurde genauestens geguckt, wer von den Antragstellenden ist bisher am ehesten unterversorgt, bei welchem Projekt haben sich mehrere Kommunen angeschlossen. Und ja, wir waren eine der glücklichen Gewinner. Und dann ist es immer so, dass Bund einmal 50% bezahlt, ja. Und dann das Land bezahlt auch noch einen Anteil davon.
Und das Land stellt dann auch den Koordinator, ne, wenn ich das richtig sehe, oder?
Ganz genau. Es gibt auch Förderprogramme für die Einstellung von Koordinatorinnen und Koordinatoren. Und das ist bei uns halt eben der Simon Wisser.
Ich finde das ja ganz spannend, wenn du sagst, ihr müsst euch dafür bewerben. Ich möchte an der Stelle auch mal gerade so eine kleine Cross-Promo machen für euren Auftritt auf LinkedIn. Und da konnte man das sehen, dass die Freude und der große Scheck, wie der angekommen ist, das war echt ein toller Post, auch mit einer großen Resonanz da drauf. Also da hat man echt gemerkt, das war eine große Erleichterung für euch, dass ihr den Zuschlag bekommen habt. Jetzt ist der Rhein-Sieg-Kreis aber ja nun auch ein großer, einer der größten Kreise und auch mit den 19 beteiligten Kommunen und auch diese ländliche Region ja wahrscheinlich auch echt prädestiniert dafür.
Ja, in der Tat. Also du hast es so schön genannt, wir sind der zweitgrößte Landkreis in Deutschland, 19 Kommunen, davon, ich glaube, 10 Gemeinden und 9 Städte. Und von einer eher ländlich geprägten Region im östlichen Rhein-Sieg-Kreis bis hin zu etwas dichter besiedelten Bereich entlang der Rheinschiene. Und dann haben wir auch wieder den linksrheinischen Bereich, der dann auch wieder landwirtschaftlich geprägt ist. Also wir haben sozusagen von allem etwas. Und das merkt man auch ganz extrem tatsächlich am Breitbandausbau. Weil wir sind jetzt kein Kreis, wo sich ein Telekommunikationsunternehmen hat finden lassen, das gesagt wird, lieber Kreis, ich baue hier euch einmal alles komplett aus, tatsächlich.
Marvin, und ich muss es sagen, ich verstehe das nicht. Sorry, wenn ich da gerade reingehe. Wir haben ja einen Telekommunikationsanbieter mitten im Rhein-Sieg-Kreis sitzen. Ja, er ist eng umschlungen. Und ich glaube, der hat über 40.000 Mitarbeiter. Die wohnen doch alle im Rhein-Sieg-Kreis. Also da müsste es doch ein Interesse daran geben, dass die alle stabiles Internet haben, um im Homeoffice zu sagen, ich schalte mich in die Konferenz rein.
Absolut. Also man könnte wirklich sagen, wir haben hier den, ich sag mal, den magentafarbenen, das magentafarbene Unternehmen zentral sitzen. Ja. Die bauen in der Tat auch wirklich viele Adressen hier auch im Kreis aus. So ist es nicht. Aber jedes Unternehmen guckt natürlich auch für sich. Wo ist es noch wirtschaftlich und wo, sage ich mal, hört es dann auch letztendlich auf? Ja. Und wo sind vielleicht auch schon andere Ausbauvorhaben von anderen Telekommunikationsunternehmen am Start, wo man sich eventuell nicht mit einmischen möchte, ne? Und letztendlich ist es tatsächlich immer so, deswegen beteiligen wir uns ja auch in den Förderprogrammen, weil da reden wir immer von der sogenannten Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke.
Ja.
Also es wird dann immer genauestens geguckt, wo haben die Unternehmen noch nicht ausgebaut und wo wollen sie in den nächsten 3 Jahren perspektivisch ausbauen. Das heißt, sie müssen auch immer ein Markterkundungsverfahren durchführen, um den Markt einmal zu sondieren und zu gucken, was passiert die nächsten 3 Jahre hier im Kreisgebiet. Weil wir wollen natürlich nichts fördern lassen, was ohnehin eigenwirtschaftlich ausgebaut wird. Und dann gucken die Unternehmen natürlich auch für sich, wo ist die Grenze? Ab wann macht es für mich wirtschaftlich einfach keinen Sinn mehr? Und dafür dienen unter anderem die Programme, um diese Wirtschaftlichkeitslücke dann zu füllen und es somit den Unternehmen attraktiv zu machen, doch dort zu bauen.
Ja, ja. Klar, das kann man auch verstehen, ne? Das sind privatwirtschaftlich agierende Unternehmen und natürlich verfolgen, müssen die auch die Interessen verfolgen.
Ganz genau.
Also Theodor Fontane hätte gesagt, ein weites Feld. Und dann gehen wir jetzt mal in dieses weite Feld rein, hören da mal rein und freuen uns auf die Gäste.
Ich bin gespannt.
Ja, lieber Herr Pesch, lieber Herr Wisser, klasse, dass wir uns heute über dieses wirklich ja auch relevante Thema Breitbandausbau unterhalten können. Wir gehen direkt mal rein und schauen uns an, welche Bedeutung das Thema für die Region hat. Herr Wisser, Sie als Gigabit-Beauftragter, wie steht's denn so aktuell um den Breitbandausbau im Rhein-Sieg-Kreis?
Ja, also zunächst ist ja zu beobachten, dass durch den technologischen Fortschritt der Bedarf an höheren Bandbreiten immer weiter zunimmt, also auch in privaten Haushalten. Und ja, also Homeoffice ist für viele ja nicht mehr wegzudenken. Ich kenne auch viele, gerade jüngere Leute, die fast nur noch Streamingdienste nutzen und gar kein klassisches Fernsehen mehr. Und dafür braucht es halt schnelleres Internet. Und die Ansprüche werden auch weiter steigen. Deswegen ist es wichtig, dass eben die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Also wenn man sieht, vor wenigen Jahren lag bei uns hier im Kreis bei der Wirtschaftsförderung noch der Fokus darauf, die weißen Flecken zu schließen. Das sind Haushalte oder Unternehmen, die über weniger als 30 Mbit im Download zur Verfügung hatten. Und die sind auch durch das erste Förderprojekt, das wir hier hatten, ja, mit wenigen Ausnahmen auch geschlossen worden. Also das Ziel haben wir erreicht. Und nun geht es halt darum, den flächendeckenden FTTH-Ausbau zu erreichen. Ne? Also Glasfaser bis ins Haus.
Also das ist vielleicht nochmal gerade wichtig, wenn Sie sagen FTTH, was nochmal kurz von der Begrifflichkeit erklären. Worin sind da die Unterschiede?
Ja, gut, also wir haben FTTC, ne? Da ist Fiber to the Curb, nennt man das. Also da liegt dann Glasfaser bis zum Verteilerkasten und von dort mit den bestehenden Kupferleitungen ins Haus.
Ja.
Und dann haben wir FTTH, FTTB, da gibt es auch noch einen kleinen Unterschied. Ne? Also FTTB, Fiber to the Building, bedeutet, dass halt wirklich Glasfaser bis ins Haus ist und dann von dort in den einzelnen Wohnungen noch mit den Kupferkabeln halt. Ne? Und bei FTTH ist wirklich 100% Glasfaser bis in die Wohnung.
Mhm. Bis in die Wohnung und auch, wenn wir jetzt von den Unternehmen sprechen, bis in die Unternehmen, bis in die Betriebe, also dass es wirklich beim Empfänger ankommt.
Richtig.
Okay.
Ja, und dort ist es so, da haben wir im Moment, das nicht exakt zu beziffern, aber wir liegen im Moment da so bei 30-35% der Haushalte und Unternehmen, die jetzt hier, also bei Unternehmen ist es definitiv mehr, die jetzt schon FTTH haben. Das ist zweifellos noch ausbaufähig, aber die Kommunen haben in den vergangenen Jahren einen sehr guten Job gemacht, auch in den Austausch mit den Anbietern zu treten, Kooperationsvereinbarungen abzuschließen und ja, wenn man heute den Stand nimmt, wenn man sich allein die Ausbauabsichten aller Anbieter im Kreis anschaut, wenn man die zusammennimmt, also eigenwirtschaftlich und auch geförderter Ausbau, stehen wir aktuell bei einer FTTH-Quote, die perspektivisch bei etwa 85% liegt. Das ist schon mal ein sehr guter Wert, auch im Vergleich zu anderen Kreisen und kreisfreien Städten in NRW. Und ja, jetzt gilt es halt für alle Beteiligten, diese Versprechung auch in die Tat umzusetzen und ja, darüber hinaus dann noch weitere Gebiete zu erschließen. Das Ziel der Bundesregierung ist ja, flächendeckend FTTH bis 2030. Das ist halt das Ziel.
Ja, und jetzt, Sie haben das ganz clever ausgedrückt gerade. Das ist unser Ziel und perspektivisch und mit dem, wir sind bei 85%, wenn das auch umgesetzt wird. Das soll heute keine Folge werden, in der wir uns an der üblichen Schlechtmache beteiligen. Aber die Frage müssen wir zu Beginn aufklären. Warum ist es so, dass von Westafrika bis zur Arktis das Gefühl bei unseren Zuhörern da ist, dass überall das Internet besser ist als in Deutschland? Das Gleiche kann ich übrigens, wir könnten auch eine Folge zur Bahn machen. Da wäre das Gleiche. Aber vielleicht geben Sie uns doch da mal kurz einen Einblick. Woran liegt's? Ist es überhaupt so? Und was waren da die Probleme in der Vergangenheit?
Ja, so, das ist ja eben der Eindruck, der entsteht, der ist ja subjektiv, dass wir noch nicht so weit sind. Ich würde sagen, also die Breitbandversorgung in Deutschland, die ist auch zum Teil besser, als sie gemacht wird. Mhm. Es ist sicherlich so, dass viele Länder halt früher bereits damit begonnen haben, Glasfasernetze zu errichten. Dafür hatten aber viele von denen halt dieses Vectoring, dieses DSL nicht, was wir haben. Ne? Das heißt, in diesen Ländern war dafür die Versorgung auch länger schlechter als bei uns.
Ja, ja. Ne?
Also jetzt ist es so klar, bei Glasfaser haben wir Ausbaubedarf, aber wir sind da ja da dran und ziehen da an einem Strang.
Es ist ja auch der Eindruck, den man so sieht, den man hat. Also wenn man durch die Straßen geht, man sieht wirklich, die Straßen werden aufgemacht, es wird zügig gearbeitet, die Versorgung ist da überall. Also ich habe es jetzt an verschiedenen Orten gehört, der Satz, waren bei euch auch schon die Holländer im Sinne von und haben Glasfaser ins Haus gebracht. Herr Wister, wie ist Ihre Vermutung? 2030 sind wir da, kriegen wir da gut was geregelt?
Ja, also wir haben im Moment über die vergangenen Jahre Zuwachszahlen, was die FTTH-Quote angeht, von so rund 10%. Und wenn das so in dem Umfang weitergeht, dann könnten wir das sicherlich schaffen, wobei es natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel ist.
Mhm. Ja, vielen Dank. Aber das kennt man ja auch von sich selber. Man muss sich diese Ziele stecken und dann, wenn es hinterher nochmal zwei, drei Sachen sind, die nach hinten runterfallen, aber dann hat man doch bei einem ambitionierten Ziel auch wirklich sich aufs Kniegas gestellt. Herr Pesch, warum ist das eigentlich so wichtig für die Unternehmen im Rhein-Sieg-Kreis und für die Wirtschaft allgemein? Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, junge Menschen streamen mehr, als dass sie sich die Tagesschau im Fernsehen anschauen. Aber jetzt gehen wir doch mal in die Unternehmer rein. Was bedeutet dort der Ausbau der Glasfaser?
Also der Ausbau ist enorm wichtig und auch das jetzt nochmal zur begrifflichen Klärung vielleicht. Wir reden ja hier über Breitband und meinen aber in der Regel ja Glasfaser. Also die, was Herr Wister vorhin sagte, die Glasfasererschließung bis ins Gebäude rein. Bei den Unternehmen vor Ort habe ich immer mehr die Rückmeldungen gehabt, dass die Bedarfe enorm steigen, so wie das auch eben von Herrn Wister dargelegt wurde, weil es im Umfang immer mehr zunimmt. Auch da in Bereichen, wo man vielleicht gar nicht so ganz konkret daran denkt, die Datenmengen im Hintergrund nehmen einfach extrem zu.
Ja.
Und da haben wir einfach noch enormes Aufholpotenzial, weil wir noch bei weitem keine flächendeckende Glasfaserversorgung haben. Auf Loma bezogen sind wir da jetzt ganz gut unterwegs. Da war auch in den Bereichen der großen Gewerbegebiete, die zwei, die wir haben, im Zentrum und an der Burg Sülz, mittlerweile einen eigenwirtschaftlichen Ausbau vorliegen haben. Das heißt, die großen Bereiche sind erschlossen mit Glasfaser. Mhm. Die Randbereiche, die kleineren gewerblichen Flächen, noch nicht. Die folgen jetzt aktuell im Sonderaufruf Gewerbe über die Förderung über den Rhein-Sieg-Kreis. Aber es gibt ja auch sehr viele kleine Unternehmen, die von zu Hause aus geführt werden.
Ja, ja.
Wenn Sie mal im Bereich der Werbeagenturen etc. denken.
Ja.
Das sind klassische Gewerbe, die auch eben im Heimbüro ausgeführt werden können. Mhm. Und dann sind wir raus aus diesen klassischen Gewerbeflächen. Dann sind wir im Mich-Bereich, im Wohnbereich, wo eben dieser Aufholbedarf noch enorm wichtig ist. Und um die Frage von vorhin dann nochmal so ein bisschen aufzugreifen, warum andere Länder und warum geht es da gefühlt schneller? Es kommt ja auch immer darauf an, wie ist der Ausgangsdruck, welche Übergangstechnologien kann ich nutzen und was steht überhaupt dahinter? Wie kommt es zustande, dass der Ausbau jetzt forciert wird? Man hat den politischen Willen, es soll umgesetzt werden, aber die konkrete Umsetzung erfolgt dann über den eigenwirtschaftlichen Ausbau. Das heißt, private Netzbetreiber sollen den politischen Willen umsetzen und das Netz ausbauen.
Ja.
Das hat so nicht in der Geschwindigkeit funktioniert. Dann flankiert man es mit Förderprogrammen, die glücklicherweise eingeführt wurden, die das Ganze auch deutlich voranbringen und unterstützen, aber es eben deutlich verlangsamen im Verwaltungsapparat. Und diese Art und Weise muss man dann einfach sehen, ob das der richtige Weg ist. Mhm. Vielleicht kannst du mit Mario Barth so ein bisschen zitieren, kannst du so machen, dann ist es halt Punkt, Punkt, Punkt. Aber zumindest ist es ein Weg und es wird jetzt in Zukunft hoffentlich dann so realisiert.
Also das mit dem Mario Barth Zitat, das greife ich auf. Herr Wisser, wenn man Glasfaserausbau googelt und geht auf News-Suche, dann kommen gefühlt hunderte von Nachrichten, die das Mario Barth Zitat drüber hätten. Und zwar geht es oftmals darum, dass jetzt ja in dem Telekommunikationsgesetz entschieden worden ist, dass die Firmen das jetzt ausbauen dürfen, ohne langwierige Anfragen bei den Kommunen zu tätigen und dass das erst riesige Genehmigungsverfahren mit sich zieht, wenn ich jetzt hier bei mir die Konrad-Adenauer-Straße in Rhöndorf aufreiße, die 60 Zentimeter oder was ich da brauche, um das Kabel zu verlegen. Und dann heißt es, ja, aber die können alle hinterher die Steine nicht richtig wieder zusammenlegen, dann sieht das aus wie bei der Sendung mit der Maus. Wie ist Ihr Eindruck dazu?
Gut, ich glaube, da kann Herr Pech aus der Praxis noch mehr erzählen als ich. Letztlich ist es so, dass man natürlich den Glasfaserausbau will, ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass eben diese Arbeiten gründlich durchgeführt werden, weil das ja auch, ja, bei diesen Wegen, da handelt es sich ja auch um Eigentum der Kommunen, der Kreise. Deswegen haben da sicherlich Tiefbauämter immer einen anderen Blick jetzt darauf als die Telekommunikationsunternehmen. Ich würde mal sagen, vereinfachte Verfahren, also darüber, also sie wollen da ja sicherlich genau raus auf diese alternativen Verlegemethoden. Manche von denen werden auch angewandt, sodass es zur Beschleunigung des Ausbaus kommt. Bei anderen gibt es noch ein bisschen Vorbehalte seitens der Genehmigungsstellen. Ja, das ist, glaube ich, ein Prozess auch. Ne? Es geht ja auch nicht nur um den Ausbau an sich, es geht ja auch zum Beispiel um die Antragseinreichung. Ne? Also da gäbe es sicherlich auch noch Potenziale, vielleicht, dass man das digitalisiert, dass es dort ja allein bei der Antragstellung nicht immer zu einem Ping-Pong-Spiel kommt. Antrag wird eingereicht vom Unternehmen. Dann gibt es da die Rückmeldung, dass Sachen nicht stimmen und das immer wieder hin und her geht. Also das wäre vielleicht noch so ein Punkt, wo man ansetzen könnte.
Ja, kann ich vielleicht ergänzen gerne. Aus kommunaler Sicht, diese Vereinfachungen laut Telekommunikationsgesetz sind natürlich schön und gut, um das Ganze zu beschleunigen, führen ja unterm Strich gesehen dazu, dass die Kommunen die vorgesehenen Telekommunikationslinien nicht ohne sehr triftige Gründe verhindern können. Das wollte das Telekommunikationsgesetz ja damit realisieren. Das entbindet nicht die Tiefbauunternehmen davon, dass es Aufbruchgenehmigungen geben muss und auch verkehrsrechtliche Anordnungen zur Baustellenabsicherung.
Ja.
Also diese Wege müssen trotzdem eingehalten werden.
Okay.
Und da liegt auch erhebliches Konfliktpotenzial zwischen den Verwaltungen und den Tiefbauunternehmen. Natürlich haben wir jetzt auch durch die ganzen Förderprogramme einen großen Druck. Die Netzbetreiber, wenn die irgendwo anfangen, wollen das auch in sehr kurzer Zeit realisiert haben, weil eben Tiefbau ein erheblicher Kostenfaktor in dieser Realisierung ist. Und da die Tiefbauer, die jetzt momentan da zugange sind, ich kann es ja jetzt für die Loma in erster Linie beurteilen, höre aber auch von den Kollegen aus den anderen Kommunen Ähnliches. Die Anträge, wenn die genehmigungsfähig gestellt würden, könnte die Verwaltung die ja auch zügig genehmigen. Das ist leider oftmals nicht der Fall, sodass da auch so etwas Misskommunikation stattfindet. Diese Vereinfachung bedeutet nicht, dass die Anträge als solche vereinfacht sind, sondern nur das Vetorecht der Gemeinde wurde damit beschnitten, was Streckenführung anbelangt. Aber der klassische Tiefbau in seiner Aufbauform, in der Wiederherstellung der Straße und so weiter ist davon nicht betroffen. Das muss natürlich ordentlich funktionieren.
Mhm. Ja, und dann ist es gibt zwei Sachen. Man muss auch bedenken, wir sind in NRW auch in einem Flächenland, wo halt wirklich viel zu tun ist. Wenn ich jetzt nochmal sage, Antarktis und Westafrika, dann haben wir da einfach auch unterschiedliche Bedarfe. Ne? Und um es mit unserem Bundeskanzler zu sagen, der in der vergangenen Woche, also wir nehmen gerade hier Mitte Oktober diese Folge auf, der hat einen Aufruf gemacht und hat gesagt, Leute, guckt doch bitte mal nicht immer nur dahin, was alles schief läuft, sondern guckt doch mal, was wir schon gemacht haben, was wir geschafft haben und wie wir denn jetzt von da aus weitermachen können. Und das ist ja auch das, Herr Pech, Herr Wissert, dafür stehen Sie jeden Morgen auf, duschen, kämmen sich die Haare und ja, helfen eben an allen Orten. Und das ist ja auch schon großartig, dass es überhaupt auch, Herr Wissert, so eine Position wie Sie gibt, dass das Land NRW gesagt hat, hier, wir stellen dafür jetzt eben diese Gigabit-Koordinatoren zur Verfügung. Ich möchte jetzt gerne nochmal reingehen in das Unternehmerfeld. Herr Pech, Sie haben gerade gesagt, das ist ja nicht mehr so, dass die Unternehmen alle im Gewerbegebiet sitzen. Das gilt übrigens auch für uns. Wir sind eine Podcast-Produktionsfirma, die auch im Wohngebiet sitzt und von dort aus die Podcasts produziert, aufnimmt. Das heißt, das ist ja für Sie auch eine ganz neue, für eine Wirtschaftsförderung auch eine neue Herausforderung, zu sagen, nicht immer nur auf die Gewerbegebiete konzentrieren, sondern wirklich schauen, wie man auch die Unternehmer, die hatten wir ja auch in der Folge schon mit dem Digital Hub und der Wirtschaftsförderung St. Augustin, die wirklich Einzelunternehmer, Kleinunternehmen in Wohngebieten, in den Flächen sind. Gibt es da vielleicht so ein Beispiel, wo Sie sagen, das ist jetzt so ein typisches Unternehmen, was von der verbesserten Breitbandinfrastruktur profitiert?
Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich, der Bedarf steigt allen Ortens an der Breitbandversorgung. Aber ganz konkret auf die Unternehmen bezogen, diese klassischen natürlich, ne? Auf der einen Seite Marketing, Werbeagenturen, die so von kleinen Büros oftmals geführt werden. Wir haben hier in Lohmann eine kleine Marketing- und Filmproduktion. Und da kann man sich natürlich vorstellen, mit der Zeit, gerade zum Beispiel auch im TV-Fernsehbereich, die Datenmengen nehmen auch da exorbitant zu. Kein Mensch will mehr heute irgend sich was anschauen oder runterladen, was im SD-Bereich aufgenommen ist. Also wir sind dann über den HD-Bereich mittlerweile im 4K-Bereich, im Streaming und so weiter gelandet. Und das nimmt ja noch weiter zu. 8K kommt mittlerweile. Da sind wir ja bei Datenmengen, die auch exorbitant steigen, bei gleichen Inhalten einzig gesehen. Und da ist es natürlich enorm wichtig, wenn man da nicht Gefahr laufen möchte, dass die Unternehmen sich verlagern, auch da in den ländlicheren Lagen. Wir sind ja auch eine Kommune in Lohmar mit über 30 Ortschaften, also nicht rein alles aufs Zentrum fixiert. Und das muss natürlich dann auch erstmal alles erschlossen werden. Mhm. Aber auch darüber hinaus Unternehmen, wo man im ersten Moment gar nicht daran denkt, dass es da um große Datenmengen geht, wenn sie im produzierenden Bereich sich umschauen. Auch Oberflächenveredelungen beispielsweise, die Körper, die veredelt werden sollen, die Materialien digital zugesendet bekommen, als 3D-Modell mit sehr vielen Details. Auch diese digitalen Modelle haben enorm in den Datenmengen zugenommen, weil sie so detailgetreu sein müssen. Mhm. Und auch in den Bereichen, wo man so klassisch jetzt nicht dran denkt, ist ja kein Internetunternehmen, ja. Auch die brauchen mittlerweile enorme Datenmengen.
Absolut.
Und da macht es einen Unterschied, ob sie das dann abends irgendwann wegschicken oder empfangen und hoffentlich am nächsten Morgen vorliegen haben. Mhm. Oder ob sie eben gerade mal die Mail vom Kunden bekommen und bearbeiten können.
Ja. Ja. Wie ist das eigentlich? Sind die Unternehmen in Lohmar, Sie haben ja gerade zwei vorgestellt, also einmal das Filmproduktion und einmal das Veredelungsunternehmen. Sind die auch in so einem Austausch untereinander und geben sich Inspirationen, was dank der Digitalisierung da auch und des Breitbandausbaus auch möglich ist? Also ich spiele darauf an, dass es ja diesen bösen Satz gibt, die Digitalisierung haben wir verpennt, KI schlafen wir jetzt auch weiter. Das halte ich aber ja für Gerücht. Aber gibt's auch die Unternehmen, die Lust darauf machen, zu sagen, hey, nutzt das, dass wir jetzt Breitbandausbau haben?
Ja, wir versuchen das auch im Rahmen von zum Beispiel einem Unternehmerfrühstück immer wieder in den Austausch zu bringen. Das bieten wir halt als Wirtschaftsförderung an in Lohmar und geben immer einen kleinen Input über solche Themen, auch ergänzende Themen, inklusive Einblick in die Unternehmen, dass man sich auch gegenseitig vorstellen kann. Mhm. Wir bieten da aber auch einen großen Raum zum gegenseitigen Austausch, wo das Ganze dann thematisiert werden kann, auf jeden Fall.
Jetzt gibt es ja viele Unternehmen, die in den Wirtschaftswunderjahren gegründet worden sind und wo die Inhaber sagen, oh, ich habe jetzt irgendwie noch so ein paar Jahre vor mir, dann gehe ich in Rente, ich muss mich da nicht mehr drum kümmern. Nehmen Sie das als einen relevanten Anteil der Unternehmerschaft wahr oder ist das wie heißt das Wort?
Zu vernachlässigen.
Ist das zu vernachlässigen?
In welchen Mengen das jetzt auftritt, kann ich nicht sagen, in der Tat. Ich stelle aber fest, dass hier bei den Unternehmen, man kommt nicht umhin. Es gibt natürlich den einen oder anderen, jetzt nicht negativ gemeint, sondern im positiven Sinne Dinosaurier, die eben noch so klassisch arbeiten. Aber es muss halt möglich sein. Sie werden in bestimmten Bereichen einfach keine Möglichkeit mehr haben, althergebracht zu arbeiten, ohne die entsprechende Daten zu nutzen. Mhm. Natürlich macht das einen Unterschied, wenn ich irgendwo vor Ort bin, beispielsweise in der Autoreparatur etc., da kommen die Kunden immer noch vor Ort, um ihr Fahrzeug reparieren zu lassen. Da sind die Ansprüche vielleicht geringer, außer man muss halt entsprechende Updates und etc. aufspielen. Ja, ne? Also
selbst da
kommen sie nicht umhin und sind immer wieder auf die Aktualisierung und die Breitbanden einfach angewiesen. Ne?
Ja.
Man hat das ja auch zwischenzeitlich mal immer so ein bisschen überspielt oder wie der Herr Wisser zum Start sagte, wir haben andere Möglichkeiten gesucht, wie eine Vectoring-Technologie, um es irgendwie zu überbrücken. Aber dadurch sind wir natürlich insgesamt ins Hintertreffen geraten. Aber jetzt, wie ich finde, durchaus auf einem guten Weg, aber mit deutlichem Optimierungspotenzial noch.
Ja, ich sage das ja auch immer, das ist ja das Riesenthema, was wir auch haben, Unternehmensnachfolge, da müssen wir auch nochmal eine Folge zu machen. Da steht ja wirklich jetzt einiges an und man kann ein Unternehmen natürlich auch nur dann erfolgreich verkaufen und an eine nächste Generation übergeben, wenn da auch die Hausarbeit schon gemacht ist. Ne? Ich glaube nicht, dass jemand bereit ist, sich einen Betrieb Betrieb und Arbeit aufzuhalten und dafür viel Geld zu zahlen, wenn da eben noch aus der Zeit der Jäger und Sammler die Technologie besteht. Ne? Da muss man
gibt wie immer zwei Seiten. Ne? Da freuen sich dann die Aufkäufer, die entsprechend wenig zahlen wollen.
Ja, oder das, genau, dass man Schnäppchen macht, ja klar. Aber wenn ich jetzt ja Unternehmer wäre, würde ich sagen, oh nee, ich hätte gerne ein bisschen mehr und mach mal was.
Ja, also ich gehe mal davon aus, die Unternehmen, die weiter am Markt tätig sind aktuell, also die ich hier so wahrnehme in unserem Umfeld, die sind da alle sehr bemüht. Man kommt ja auch gar nicht drum herum, auch wenn es jetzt nicht nur um die Bandbreite geht. Man muss sich mit der Thematik Internet, EDV etc. auseinandersetzen, sei es vor ein paar Jahren zur Thematik Datenschutzgrundverordnung, jetzt dann mit den Bandbreiten. Also im Gegenteil, wir haben einfach immer mehr die Anfragen, wann ist es bei uns endlich soweit? Wir können nicht mehr, wir müssen die entsprechenden Bandbreiten haben.
Ja.
Und weniger bis gar nicht, dass wir die Rückmeldung von unternehmerischer Seite bekommen. Lasst uns mit Internet in Ruhe. Also das haben wir so nicht.
Ja, dann komme ich gleich auch nochmal, Herr Wisser, zu Ihnen. Wie ist denn so generell die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen, den Unternehmen, die es zur Verfügung stellen, den Anbietern und den Förderinstitutionen?
Ja, grundsätzlich ist es ja so, die Förderprojekte laufen so, dass wir als Rhein-Sieg-Kreis der Antragsteller sind und auch der Zuwendungsempfänger. Mhm. Aber wir sind natürlich von den Kommunen beauftragt worden, die durchzuführen. Und wir und die Kommunen bei grundsätzlichen Themen, die es abzustimmen sind, sind wir immer in einem engen Austausch. Ja, also die Kommunikation läuft wirklich von Fördergeber zu uns als Kreis. Und dann wieder, wenn es Sachen zu besprechen gibt, zu entscheiden gibt, dann kommen wir als Kreis immer, gehen auf die Kommunen zu.
Ja.
Dazu ist noch zu sagen, die Kommunen leisten natürlich auch eine wichtige Unterstützungsarbeit. Ich spreche jetzt nicht nur von der Erteilung der Genehmigung, sondern sie liefern ja auch Informationsarbeit vor Ort, stehen als Ansprechpartner zur Verfügung für die Unternehmen oder für die Bürger. Ja, also es ist auf jeden Fall ein enges Zusammenspiel, ein enger Austausch.
Das heißt aber auch im Prinzip, also das finde ich wirklich, wirklich auch klasse, dass das Land NRW gesagt hat, es muss nicht jeder Wirtschaftsförderung sich dieses Wissen drauf schaffen, die Kontakte zu den Anbietern, zu den Fördergebern unterhalten, sondern man hat im Grunde genommen in die unterschiedlichen Kreise, also wie bei uns jetzt hier der Rhein-Sieg-Kreis als Dachorganisation mit 19 Kommunen, Menschen wie Sie eingestellt, um zu sagen, die haben das Know-how, die haben das Netzwerk und somit nimmt man also Komplexität in dieser Netzwerkökonomie auch raus, ne?
Ja, man muss auch sagen, dass diese Förderprogramme wirklich komplex sind mit den ganzen Richtlinien, mit der Online-Plattform, wo man dann schwerpunktmäßig arbeitet. Ja, und da ist es auf jeden Fall sinnvoller, wenn dich da eine Person drum kümmert, anstatt 19.
Mal eine Frage, Herr Wisser, Sie sind Geologe von Haus aus, ja?
Geograf.
Was machen Ihre Kollegen? Wo kommen die her? Also aus den anderen Bezirksregierungen. Was sind das für Berufsfelder? Wie wird man Gigabit-Koordinator?
Gut, da ist es zum einen so, dass das natürlich Leute sind, die vorher in der Verwaltung gearbeitet haben, an einer anderen Stelle. Aber die Geografen sind dort definitiv auch prominent vertreten. Das ergibt auch durchaus Sinn, weil wir auch einige Fähigkeiten haben, die wir aus dem Studium mitbringen, zum Beispiel die Arbeit mit GIS, mit geografischen Informationssystemen, die ist sehr wichtig, auch für den Aufbau so einer Versorgungsdatenbank, um auch den Überblick zu haben, wo liegen noch die unterversorgten Gebiete. Mhm. Ja, also das ist auf jeden Fall so, was mein Eindruck von den Kollegen.
Machen wir jetzt gleich mal einen kleinen Werbeblock für diesen Beruf, weil das ist, ich finde das in der Tat auch spannend und toll, auch für junge Menschen, die überlegen, Mensch, was möchte ich machen? Also wenn ihr, was es ja immer heißt, einen Purpose sucht, ja, wir sind alle auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Also ich glaube, Sie wissen, wofür Sie morgens aufstehen. Sie haben definitiv den Sinn, dass Sie da was Gutes tun und was Richtiges und Wertvolles in Ihrem Beruf gefunden, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes und sehr interessantes Berufsfeld. Mhm. Ja.
Herr Pesch, ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch so ein bisschen eine Konkurrenz der Kommunen untereinander ist, wenn es jetzt darum geht, Glasfaserunternehmen, Anbieter dazu zu gewinnen, Loma vielleicht vor Wanne-Eickel zu machen. Ist das ein Thema, was Sie umtreibt und wie kommunizieren Sie da? Wie ist so der Kontakt zu den Anbietern?
Ja, das ist ein Thema, aber Konkurrenz ja, aber trotzdem mit Austausch untereinander. Also wir gehen natürlich oder sind auch in den Anfängen des Ausbaus auf die Netzbetreiber zugegangen und wollten für Loma Werbung machen, dass auch in Loma möglichst eigenwirtschaftlich ausgebaut wird, weil der eigenwirtschaftliche Ausbau in der Regel immer noch deutlich schneller erfolgt als jetzt beispielsweise über ein Förderprogramm mit den ganzen Formalien. Und da sind wir hingegangen, haben Netzbetreiber angesprochen, haben Loma dargelegt, über welche Anschlusszahlen wir hier sprechen etc. Und die großen Anbieter kommen natürlich von größeren Zentren, sind da mehr Anschlüsse auf engem Raum gewohnt. Und jetzt in die Flächenkommunen reinzugehen, da fängt es natürlich an, sehr schnell nicht mehr wirtschaftlich zu sein. Wir sind dann hingegangen, haben versucht, mit schnellen Genehmigungsverfahren zu locken. Wir waren auch, glaube ich, eine mit der ersten Kommunen, die Verlegemethoden akzeptiert haben und auch gesagt haben, wir akzeptieren bestimmte Verlegeverfahren, Mindertiefe, Trenching, da wo es eben vertretbar ist, damit auch da eine Attraktivität hergestellt wird. Denn je einfacher eine Verlegemethode und kostengünstiger, desto eher kann sich irgendwie eine Wirtschaftlichkeit rechnen. Mhm. Oder bei manchen Netzbetreibern, die wollen eine gewisse Sicherheit haben, dass die, bevor die mit Tiefbauarbeiten beginnen, erstmal eine Vorvermarktungsquote erreichen. Ja, ja. Und da unterstützen wir dann auch, indem wir uns zunächst das Unternehmen angucken. Ist es ein vertrauenswürdiges Unternehmen? Ja, die hätten wir gerne für Loma. Und dann auch in einen Kooperationsvertrag einsteigen und sagen, wir können es natürlich nicht bauen oder die Leute nicht überreden, hier irgendwo Verträge zu unterschreiben. Das wollen wir auch gar nicht. Aber dass wir sagen, es gibt jetzt ein Angebot über diesen Anbieter und wer einen Anschluss möchte, kann sich da registrieren. Und wenn dann eine Vorvermarktungsquote, die je nach Anbieter grob zwischen 30% und 40% in der Regel liegt, wenn diese Vorvermarktung dann erreicht wird, erkennt der Anbieter, der Bedarf ist da und die geringen Anschlusszahlen im Vergleich zu Ballungszentren, da ist der Bedarf so hoch, dass sich ein Invest trotzdem lohnt, wenn so viele Leute sich dann anschließen lassen.
Und ich kann mir vorstellen, dass das auch extrem wichtig ist für das Vertrauen, wenn der Aufruf auch von der Stadt Lohmer offiziell kommt und nicht, also ich sage jetzt mal, ich bin jetzt 1000 Jahre Kunde bei der Telekom und auf einmal kriege ich ein Schreiben von der Deutschen Glasfaser, da steht jemand bei mir vor der Haustüre und möchte mich dafür werben, dann bin ich möglicherweise erstmal in der Abwehrhaltung und sage nichts da, also ich habe Telekom-Vertrag, alles gut. Jetzt nur mal um ein Beispiel, dürfen wir überhaupt dieses Name-Dropping machen? Sagen wir mal ja, aber ich möchte das Beispiel erläutern. Wenn das also von Lohmer unterstützt wird, also von offizieller Stelle einer Kommune, einer Wirtschaftsförderung, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das Auswirkungen auf die Quote hat, ne?
Das kann ganz gut sein, ist ja auch unser Ziel, ja. Weil auch von unserer Seite, wir sind natürlich jetzt weder wirtschaftlich noch sonst wie beteiligt an der ganzen Geschichte. Es ist nur ein Angebot, das gemacht wird. Mhm. Nur muss man sich darüber im Klaren sein, wenn dieses Angebot dahingehend nicht nachgefragt wird, wird es wahrscheinlich erstmal eine zeitliche Lücke geben, bis das nächste Unternehmen bereit ist, in Lohmer zu investieren. Mhm. Beziehungsweise man müsste es dann über ein Förderprogramm abwickeln, was eben den längeren Vorlauf dann beinhaltet.
Ich möchte hier mal kurz noch ergänzen, also die Kommune, die wirbt ja nicht unbedingt dann ja für den Anbieter ausschließlich, sondern halt auch für die Technologie. Ja, also ja. Dort kommt ein Unternehmen, ja. Das sich bereit erklärt, Glasfaser dort in die Orte zu bringen und das wird dann halt auch so kommuniziert, dass es einfach eine große Chance ist, für die Bevölkerung dort zukunftsträchtige Infrastruktur ins Haus gelegt zu bekommen.
Herr Wisser, von der Glasfaser in die Glaskugel. Sie haben gerade gesagt, zukunftsfähige Technologie. Ist es das dann jetzt auch mal für die nächsten 10, 20, 30 Jahre? Oder wird in 20, 30 was Neues auf uns zukommen, wo wir wieder eine neue Technologie verwenden müssen, vielleicht nochmal die Straße aufreißen, vielleicht ganz anders damit verbunden werden? Gibt es da, ja, wie gesagt, den Blick in die Glaskugel ihrerseits?
Also das sehe ich jetzt aktuell nicht unbedingt kommen. Also Glasfaser ist wirklich eine Technologie, die quasi auch unendlich skalierbar ist. Ne? Also sogar Terabyte-Geschwindigkeiten können dadurch übertragen werden. Ich sehe jetzt aktuell nicht, dass wir da in den nächsten 20, 30 Jahren was Neues brauchen.
Schön, das ist doch gut. Das ist doch, macht doch auch schon mal Mut zu sagen, wer sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hat, also auch da jetzt nochmal rangehen. Und dann, Herr Pech, für Sie auch, die Frage, der Blick in die Glaskugel, wo sehen Sie die Wirtschaft von Lohmer, wenn denn dieser Breitbandausbau vollständig umgesetzt ist? Glauben Sie, dass das nochmal, dass bei Ihnen sich auch nochmal neue Unternehmen ansiedeln werden? Ist das als Standort wichtig?
Für den Standort ist es enorm wichtig mittlerweile. Also die Nachfrage bekommen wir auch immer wieder bei Standortsuchen. Wie ansonsten so eine Übersicht mit, welche Größe von Fläche wird gesucht, welche Stromleistung etc. ist Glasfaseranschluss mittlerweile mit ein Suchkriterium, ganz klar. Ja. Was auch ein Ausschlusskriterium darstellt ansonsten. Ansonsten denke ich aber mal, dass der Glasfaseranschluss einfach unabdingbar ist und es muss eine ubiquitäre Grundlage sein, flächendeckend. Ansonsten
was
würde
ist
man,
ubiquitär?
Überall gleich vorhanden, sodass man einfach sagen kann, ist einfach da, wie früher Telefonanschlüsse. Ja. Und da müssen wir einfach hinkommen.
Ja, ja. Packen wir es an, oder?
Packen wir es an. Wir sind auf gutem Weg.
Wir sind
auch mit Unterstützung
dran.
Von Herrn Wisser wird das uns hoffentlich ganz gut gelingen.
Herr Wisser, Sie haben recht, wir müssen nicht neu anpacken, wir sind ja mittendrin, aber wir packen es jeden Tag aufs Neue an. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie das unseren Hörern einmal erklärt haben, dass wir Zeit dafür hatten und ja, freuen wir uns jetzt darauf, dass wir mit der Folge ein bisschen zur Aufklärung beitragen konnten.
Netzwerktermine.
Lieber Marvin, jetzt geht ja die große Saison los der Feste. Von den St. Martins Umzügen angefangen und natürlich der Karneval, die Sessionseröffnung am 11.11. Möchtest du dich denn auch noch mit 2 oder 3 oder 1 Veranstaltungshinweis bewerben um die Gunst der Hörer und Hörerinnen?
Sehr, sehr gerne. Also keine Sorge, ich habe jetzt keine dienstlichen Veranstaltungshinweise für den 11.11. Ich glaube, da ist jeder von uns bereits verbucht. Nein, ich habe einen Veranstaltungshinweis schon recht kurzfristig für den Montag, den 4. November schon. Und zwar findet da das Europaforum bei uns im Kreishaus in Siegburg statt. Von 17.30 Uhr bis 19 Uhr. Und das Thema dieses Europaforums wird sein, das Thema Fachkräfte. Ja, also Hintergrund ist, dass am Europatag am 9. Mai letzten Jahres hat das Europäische Jahr der Kompetenzen gestartet, ja. Mhm. Und in diesem Rahmen gliedert sich diese Veranstaltung auch ein. Und es wurden halt eben Initiativen zur Förderung der Aus- und Weiterbildung umgesetzt. Und unter anderem wird Landrat Sebastian Schuster eine Rede halten, aber natürlich auch der Leiter der Regionalvertretung der Europäischen Kommission, der Dr. Stefan Lock. Und das Ganze wird moderiert von unserer Kreiswirtschaftsförderin, der Frau Regina Rosenstock. Und das ist natürlich eine Veranstaltung nicht nur, sage ich mal, für die Verwaltung, sondern natürlich auch für Unternehmerinnen und Unternehmen, weil ich denke, das Thema Fachkräfte, das hatten wir in ganz vielen Folgen unseres Podcasts ist einfach immer aktuell.
Es ist immer aktuell, es wird aktuell bleiben und es ist auch wichtig, sich für diese Herausforderungen zu vernetzen. Und dann ist es natürlich auch toll, wenn eben vom Landrat über die Wirtschaftsförderin, wenn dann auch die Menschen da sind, die man dann eben vor Ort auch kennenlernen kann und ansprechen kann. Klasse.
Ganz genau. Mhm. Dann habe ich noch einen zweiten Veranstaltungshinweis. Mhm. Und zwar nehme ich gerade Bezug zu unserer letzten Folge zum Thema Gründungen. Und zwar haben wir jetzt wieder am Samstag, den 23. November, wieder das Gründungscamp von der IHK Bonn-Rhein-Sieg. Und zwar findet das statt an dem Samstag, 23. November von 9 bis 14 Uhr.
Ja.
Und das ist sozusagen die regionale Gründungsmesse. Das heißt, dort finden wir ganz viele Ausstellenden, die beim Thema Gründung unterstützen können, über die Wirtschaftsförderung, über die IHK, über den DigiHub Bonn, aber auch den ganzen Finanzierungsgebern, sprich Kreissparkasse, VR Bank, NRW Bank, Wirtschaftsbank NRW. Und man kann sich zudem auch noch Vorträge anhören, unter anderem wie: Kann ich jetzt zum Beispiel einen guten Pitch gestalten? Worauf muss ich achten? Aber auch, welche Förderprogramme gibt es? Über Beratungsförderprogramme bis hin zu Finanzierungsprogrammen. Also sozusagen der regionale Gründungstag, bei dem man sich einmal roundabout quasi informieren lassen kann.
Super, super. Und ich kann es da auch immer noch wieder sagen, die Gründungstage sind nicht nur für junge Gründer gedacht, die gerade auch so im Berufseinstieg gründen, sondern wirklich auch die, die jetzt im fortgeschrittenen Alter sagen, mit meiner beruflichen Expertise oder nach meinem Ausstieg aus zum Beispiel einem der Telekommunikationsriesen möchte ich nochmal was Eigenes starten, was Neues machen. Das ist ja, sind ja wirklich auch viele. Und da finde ich das auch großartig, sich zu vernetzen, Input zu bekommen. Auf diesen Veranstaltungen bin ich jedes Mal überrascht, wer da alles mitspielt und wer alles unterstützt. Also Adressen, auf die ich überhaupt nicht gekommen wäre, dass die mich bei meiner Gründung beraten und auch mit tollen Programmen.
Das stimmt. Wir haben hier wirklich ein super funktionierendes Gründungsökosystem mit ganz vielen verschiedenen unterstützenden Stellen und da hast du vollkommen recht, solche Veranstaltungen sind wunderbar, um ganz viele Kontakte zu knüpfen, um sich auszutauschen und das ist gerade eben einmal so schön betont, gründen kann man in jeder Lebensphase tatsächlich. Ja. Also wir haben auch ganz viele in der Beratung, die, ich sag mal, sich in der zweiten Le- in der, ihrer zweiten Lebenshälfte befinden, die sagen, ich habe jetzt so lange Jahre quasi für andere gearbeitet, ich habe mir einen großen Wissensschatz aufgebaut, den möchte ich jetzt selber mal anwenden und mich selber verwirklichen. Also wenn man die Idee hat, kann ich nur dazu ermutigen, da mal tiefer einzusteigen.
Sag ja immer, neuer Lieblingsspruch ist ja, die Jahre zwischen 30, 60 und 90 sind genauso lang wie die zwischen 30 und 60.
Ja, da hast du vollkommen recht.
Marvin, wo findet die Veranstaltung statt?
Und zwar in der IHK Bonn-Rhein-Sieg, also ganz zentral in der Bonner Innenstadt tatsächlich. Kommt man gut mit den Öffentlichen hin.
Ich hoffe mal, dass die genauso einen gut gefüllten Getränkekühlschrank haben wie im Digital Hub, damit man dann auch im Anschluss an die Veranstaltung das ein oder andere Kölsch trinken kann.
Immer. Und das Schöne ist, es gibt auch vor der IHK dann noch immer einen Foodtruck. Also für das leibliche Wohl ist durchaus gesorgt.
Stark. Klasse.
Zuschüsse und Fördermittel.
Ja, du hast es schon angesprochen. Das Thema Förderung spielt natürlich bei den Gründern eine Rolle. Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Thema unserer heutigen Folge? Hast du uns da auch ein bisschen Unterstützung mitgebracht in finanzieller Form?
Ja, in der Tat. Jetzt haben wir natürlich in der heutigen Folge ganz viel über drei Förderprogramme gehört, die Infrastruktur, den Ausbau sozusagen gefördert haben. Mhm. Aber die Frage ist ja, für Unternehmerinnen und Unternehmen, okay, jetzt habe ich hier Breitband quasi in meiner Hauswand stecken, was mache ich damit? Ne, wie geht's weiter? Also da reden wir dann zum Beispiel auch darum, dass die Inhouse-Verkabelung auch weitergeführt werden muss oder auch, dass die Maschinen zum Beispiel an das Glasfasernetz angeschlossen werden müssen. Und da entstehen natürlich auch Kosten.
Und
da
gibt es von der nicht zu knapp.
Also ich sag mal, die Maschinen anzuschließen, das kann auch nochmal gut ins Budget steigen tatsächlich.
Absolut. Und ich weiß es noch aus der Röndower Wohnung, also dritter Stock. Ich glaube, es waren so um die 1500 Euro, bis das dann oben ist.
Da kann sich schon mal was anleppern, ne? Also gerade je nachdem, was ich für Maschinen tatsächlich habe. Ja. Auch wenn die per Funk zum Beispiel bedient werden. Aber ich sag mal, der Glasfaseranschluss muss ja auch erstmal dann in eine Sendereinheit, sage ich mal, integriert werden.
Ja.
Ne? Da gibt es von der KfW-Bank, also von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, den sogenannten ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit. Da kann man einen rückzahlbaren Kredit beantragen zwischen 25.000 und 25 Millionen Euro.
Ja, also das macht wirklich Sinn, auch für die Unternehmen, die wirklich einen Maschinenpark auszurüsten haben. Ne?
Ganz genau. Der ist eben nicht nur für Unternehmen geeignet, sondern tatsächlich auch für Freiberufler. Ne? Wir haben uns in der Folge auch darüber unterhalten, dass, sage ich mal, Breitband nicht nur für Unternehmerinnen und Unternehmen in klassischen Gewerbegebieten sinnvoll ist, ne? Sondern wir haben natürlich auch ganz viele Freiberufler, Architekten, Künstler, Rechtsanwälte und so weiter, die eigentlich auch sehr große Datenmengen hin und her schicken. Und da geht es natürlich auch darum, da darf der Router nicht im Keller stehen und man hat sein Büro im dritten OG. Also dann, sage ich mal, bringt man Glasfaser auch nicht viel, wenn dann übers WLAN so viel verloren geht. Da muss man auch über eine gute Inhouse-Verkabelung nachdenken. Und von denen kann eben dieser Kredit auch in Anspruch genommen werden. Mhm. Der hat einen effektiven Jahreszins von 2,09% und es kann Investitionen, die Betriebsmittel, aber auch der gesamte Finanzierungsbedarf eines innovativen Unternehmens damit, sage ich mal, gefördert werden. Es ist, wie gesagt, immer ein rückzahlbarer Kredit natürlich, ja.
Ja, und wo du das gerade aber auch angesprochen hast mit den Freiberuflern, ne? Es ist ja dann eben nicht nur das Thema jetzt des Anschlusses im Inhouse, sondern es geht um das gesamte Vorhaben. Also das heißt, wenn ihr dran seid zu sagen, ich möchte meine Lerninhalte zum Beispiel digitalisieren und auf eine Plattform bringen, dann ist dieses ERP-Programm wirklich auch geeignet für alles, was es braucht, nicht nur für diesen Anschluss vom Haus ins zu der Arbeitsstätte, ne?
Ganz genau richtig. Ne? Dieser Anschluss, das ist ein Teil, der gefördert werden kann.
Ja.
Grundsätzlich kann aber zum Beispiel auch die Erstellung von IT- oder Datensicherheitskonzepten mitgefördert werden. Die Errichtung von digitalen Plattformen zum Beispiel. Aber auch zum Beispiel, wenn man als additive Fertigungsverfahren wie zum Beispiel 3D-Druck als neue innovative Produktionsmethode anschaffen möchte, auch sowas könnte dadurch gefördert werden.
Ja, super. Klasse.
Also die weiterführenden Informationen dazu, die tun wir auch wie immer
in die
Shownotes natürlich.
War es das oder gibt es noch etwas, was du dabei hast?
Gut, dass du fragst. Ich glaube, wir haben es in einer der letzten Folgen auch schon mal angeteasert. Und zwar gibt es dann ja noch die sogenannten MID-Gutscheine. MID steht für Mittelstand, Innovativ und Digital. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel auch den MID-Digitalisierungsgutschein. Ja, da geht es zum Beispiel darum, dass man erstmal analysiert, wo habe ich Ansatzpunkte in meinem Unternehmen im Bereich Digitalisierung. Also hier werden, wie gesagt, nochmal die Beratungen zu diesem Thema gefördert und unterstützt. Und dann hat eben genau zu gucken, wo habe ich hier meine Ansätze, wo kann ich, sage ich mal, noch effektiver werden, ja. Und Sprichwort Potenzialanalyse, ja. Und das wird insgesamt mit bis zu 15.000 Euro gefördert letztendlich.
Tolles Programm ist das, wirklich. Das kann ich jedem nur ans Herz legen. Also es gibt, ich würde mal fast sagen, es gibt kein Unternehmen, was sich das Programm nicht anschauen sollte.
Absolut. Die Krux bei diesem Programm ist tatsächlich, es gibt das Antragsverfahren ist etwas schwieriger. Und zwar ist es so, dass das gestaffelt ist. Das heißt, wir haben tatsächlich relativ viele Bewerbungen immer auf das Programm, ungefähr 500, 800 Bewerbungen pro Jahr, pro Monat.
Ja.
Und es werden nur 20 bis 25 bewilligt. Das heißt, man muss sich tatsächlich mehrfach im besten Falle jeden Monat drauf bewerben, wenn man noch nicht zugekommen ist. Ja, das ist tatsächlich immer etwas aufwendig, lohnt sich aber, wenn man ein bisschen Geduld mitbringt.
Ja, und wenn man einmal diesen Prozess durch hat, geht es auch schneller. Also das ist beim ersten Mal ein bisschen aufwendig, finde ich, sich da reinzudenken. Aber dann, wenn man das einmal gemacht hat, dann wieder zu wiederholen und im nächsten Monat nochmal neu zu versuchen, ist dann relativ einfach, ja.
Ganz genau. Gut, dass du das nochmal ergänzt.
Ja. Schön. Marvin, ganz herzlichen Dank. Toll, dass du heute nochmal bei uns warst. Und ich glaube, das Thema IT-Sicherheit, von dem du gerade gesprochen hast, was ja auch gefördert ist, ist mit Sicherheit auch nochmal ein spannender Aspekt, in dem es immer wieder neue Themen zu berücksichtigen gibt. Hm?
Absolut. Also man sieht ja, wie schnell sich die Technologie weiterentwickelt, welche neuen Möglichkeiten sie öffnet, gerade jetzt auch im Hinblick auf künstliche Intelligenz. Ne? Also ChatGPT war vor einem Jahr noch, sag ich mal, eine Rarität. Ja, inzwischen hört man ganz, ganz viele, die sagen, ja, ich habe das auch schon mal benutzt, nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Kontext. Und das wird ein Thema sein, wo es natürlich auch noch gilt, rechtzeitig über mögliche Risikopotenziale und das Schließen von Sicherheitslücken nachzudenken.
Also lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn euch das Thema interessiert, es ist ja euer Podcast, wir machen das für euch, das ist unser Serviceangebot. Schreibt uns gerne bei LinkedIn, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns bei Spotify zum Beispiel, kann man jetzt auch schon Kommentare hinterlassen beim Podcast. Also geht mit uns in Austausch, sagt uns gerne, was ihr hören möchtet und dann werden wir das als Serviceangebot für euch bereitstellen.
So machen wir das. Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen.
Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Das war der Podcast Wirtschaft hoch 19. Alle Infos findest du in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl. So verpasst du keine Folge.